wenn die Schwächsten der Gesellschaft der menschlichen Schlechtigkeit nicht entrinnen können, wenn jene, die sie schützen sollen, zur größten Gefahr werden, weil in ihnen unsägliche Abgründe wohnen, dann müssen kleine Engel schlafen. An einem Vormittag im Frühling. Das Kind lag einfach da, als würde es nur ganz friedlich schlummern. Die Augen waren geschlossen und seine dunklen, sehr langen Wimpern schienen fast schon die Haut zu berühren. Es lag lang ausgestreckt auf dem Rücken, die kleinen Hände hielt es fromm und andächtig auf dem Bauch gefaltet, ganz so, als wolle es noch ein allerletztes Abendgebet verrichten, bevor es sich dann in einem traumsüßen Schlaf ausruhen würde, um am nächsten Morgen wieder aus dem Bett zu springen und den neuen Tag freudig willkommen zu heißen. Die kleine Gestalt war, bis zu den Füßen hinunter, in ein weißes, sehr schlichtes Gewand gekleidet und zwischen seinen zarten Fingern hielt das Kind eine einzelne Lilie. Diese stach in ihrer farbigen Frische beinahe erschütternd von dem schneeweißen und so blutleeren Gesicht des Mädchens ab. Ihre tiefrote, ja fast schon ins Violett gehende Blütenmitte war von weiß glänzenden Blütenblättern umrahmt. Blonde Locken, auf die ein bunter, ja beinahe schon unanständig fröhlich aussehender Blumenkranz hineingesteckt worden war, ringelten sich anmutig um dieses süße, weiche Gesicht und schnürten Paul Anderlich förmlich das Herz ab. Der Kommissar konnte sich von dem herzergreifenden und anrührenden Anblick, der sich ihm da so völlig unvorbereitet bot, nicht lösen. Er stand da wie versteinert und war einfach nicht in der Lage, seine Augen von dieser engelhaft anmutenden Erscheinung des kleinen Kindes abzuwenden. Plötzlich spürte er eine weiche Hand auf seiner Schulter, die ihn sanft, aber doch sehr unmissverständlich leicht zurückzog. Paul massierte sich geistesabwesend seine stechend pochenden Schläfen und drehte sich erleichtert zur Seite hin, als habe es ihm erst diese Berührung überhaupt nur möglich gemacht, sich wieder zu bewegen. Neben ihm stand, still abwartend, seine Frau Sonja mit ihrer Arzttasche. Als sie bemerkte, dass Paul ihr endlich seine ganze Aufmerksamkeit schenkte, räusperte sie sich kurz und brachte dennoch nur ein paar heisere Worte hervor. »Ich sollte sie mir jetzt mal genauer anschauen.« Paul nickte nur. Es war ihm schlechterdings unmöglich, irgendetwas in dieser fast respektvollen Stille, die das Mädchen umgab, zu sagen. So sehr hatte ihn das in seinen Augen beinahe schon makaber inszenierte Auffinden des Kindes hier mitten im Wald direkt mitten ins Herz getroffen. Er trat ein paar Schritte zur Seite und registrierte zum ersten Mal ganz bewusst, dass mehrere weiß gekleidete Kollegen der Spurensicherung schon routinemäßig den gesamten Tatort in einem weiten Umkreis sehr sorgfältig durchkämmten und auch bereits drei Spürhunde mit ihren Hundeführern auf die Fährte angesetzt worden waren, um ihnen hoffentlich die Spur bis zu der Stelle, an der das Fahrzeug gestanden hatte und mit dem das Kind ja wohl irgendwie hierher transportiert worden sein musste, zu zeigen. Hatten sie nämlich nur erst einmal die entsprechenden Reifenspuren gefunden, dann konnte auch meistens über das entsprechende Reifenprofil sehr schnell das dazugehörige Fahrzeug ermittelt werden. Gerade wenn es um den Mord an einem Kind ging, wurde sehr schnell auch alles an Maßnahmen ergriffen, was nur möglich war. Und dazu gehörte insbesondere ganz häufig eben auch dieser Einsatz von entsprechend geschulten Polizeihunden, die Anderlechs Chef, Viktor Prahl, noch in demselben Moment angefordert hatte, als ihm die furchtbare Meldung über ein totes Kind im Wald hereingekommen war. Denn, dass das Mädchen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war, stand für ihn wie auch für alle anderen völlig außer Frage. Warum sonst sollte es denn nach einem Unfall oder einem natürlichen Tod, und das blieben ja wohl die einzig denkbaren Alternativen, überhaupt hierher in den Wald gebracht worden sein? Anderlech hielt zwei Polizeibeamte auf und sagte leise etwas zu ihnen, woraufhin diese augenblicklich im Wald verschwanden. Die Augen des Kommissars glitten weitersuchend über die ganze versammelte Mannschaft und blieben endlich an seinem Kollegen Hannes Gruber hängen, der in sicherer Entfernung vom Fundort stehen geblieben war und nun dort immer noch wie fest gewurzelt und reglos an Ort und Stelle verharrte. Als diesem nämlich erst einmal so richtig klar geworden war, dass es sich bei der gefundenen Leiche wirklich um ein kleines Kind handelte, war er keinen Schritt mehr weitergegangen und Paul konnte es ihm irgendwie auch nicht ernsthaft verdenken. Er hätte sich ja selbst diesen schrecklichen und doch sehr verstörenden Anblick nur zu gerne erspart. Paul ging langsam auf seinen jungen Partner zu, der ihm mit weit aufgerissenen Augen furchtsam entgegenblickte. Liegt dort denn wirklich ein Kind?« Paul ließ sich müde auf einem morschen Baumstamm nieder, der ganz offensichtlich schon vor langer Zeit auf den weichen, bemoosten Waldboden umgestürzt war. »Ja, ein kleines Mädchen, vielleicht so 8, 9 Jahre alt, ungefähr. Sie liegt da wie aufgebahrt mit einer weiß-roten Lilie zwischen ihren Händen, gekämmt und geschmückt mit einem bunten Blumenkranz im Haar und in ein weißes, langes Totenhemd gekleidet.« Er verstummte wieder und starrte dann nur weiter vor sich hin. Als Richard ihn ganz unerwartet von der Seite ansprach, zuckte er richtig erschrocken zusammen, so abgrundtief war er in seinen aufwühlenden Gedanken versunken gewesen. »Wir haben bisher nur die Spur eines einzelnen Reifens und 2 kleine Abdrücke direkt am Leichenfundort gefunden. Wie es aussieht, könnten die von einer Schubkarre herrühren, als diese dann dort auf dem weichen Boden abgesetzt wurde. Allerdings führt diese Reifenspur irgendwann weiter hinten ins Nirgendwo, weil der Boden später sehr steinig und felsig wird und daher dort auch keinerlei Abdrücke mehr zu finden sind. Außerdem haben wir noch direkt am Fundort auch Fußspuren gesichert, von denen wir bereits Gipsabdrücke gegossen haben. Wie es aussieht, dürfte es sich dabei wohl um Schuhgröße 39 oder 40 handeln. Aber auch diese Fußspuren verlieren sich an derselben Stelle wie die Reifenspur auch. Wir können also nur hoffen, dass uns erstmal die Hunde und später vielleicht auch noch die Kleidung des Kindes oder die Blumen weiterbringen. Ansonsten sind wir leider noch nicht weiter fündig geworden. Vielleicht finden wir an dem Kind auch fremde DNA, Hautschuppen, Haare, so etwas.« Paul sah Richard mit dunklen, verständnislosen Augen an. »Wer macht so etwas nur, wenn ich den zwischen die Finger bekomme?« Pauls Wangenknochen malten unaufhörlich, während er die Worte zähneknirschend hervorpresste. Er hatte, weiß Gott, ja schon wirklich viel gesehen. Aber ein so unschuldiges, kleines Kind. »Du musst auf jeden Fall das Kind und auch die ganze Umgebung, in die es gebettet wurde, fotografieren, Richard. Victoria wird später für ihre Analyse bestimmt viele Fotos brauchen.« Richard nickte und klopfte ihm wie tröstend mit der Hand auf Pauls Rücken. »Mach ich sofort. Das geht einem schon echt richtig ans Herz, nicht wahr? Die Kleine sieht so schön, so rührend aus.« Er ging zu seiner Ausrüstung und kramte seine Kamera hervor. Dann sah ihn Paul wieder zu dem Kind zurückgehen. Anderlich selbst stand unbeholfen auf. »Komm, Hannes, wir gehen. Hier gibt's erstmal einfach weit und breit niemanden, der etwas gesehen haben könnte. Ich habe vorhin schon 2 Beamte ausgeschickt, dass sie nach irgendwelchen Häusern in der näheren Umgebung Ausschau halten sollen und eventuelle Bewohner fragen, ob die vielleicht irgendwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Und das Ehepaar, das das Mädchen gefunden hat, habe ich schon für in einer Stunde zur Befragung aufs Revier bestellt.« Hannes schien sich nur langsam aus seiner Schreckensstarre zu lösen, während Paul mit ihm sprach. Schließlich gab er sich aber einen deutlich sichtbaren Ruck und ohne noch einmal zurückzuschauen, ging er vor Paul her, bis sie schließlich ihr Auto erreicht hatten, das sie zuvor auf einem Forstweg abgestellt hatten. »Bist du denn sauer auf mich, weil ich mir das Kind nicht angeschaut habe, Paul?« wollte er ängstlich wissen. Ein schlechtes Gewissen hatte er schon irgendwie, dass er es wie selbstverständlich Paul allein überlassen hatte, sich diesem traurigen Anblick zu stellen. Aber er hat es einfach nicht über sich gebracht, sich das tote Kind anzuschauen. Das Ansehen von Mordopfern war ja schon immer irgendwie eine große emotionale Belastung, aber eine kindliche Leiche war doch noch mal eine ganz andere Geschichte. »Schon gut, Hannes. So viel Tote hast du bisher ja noch nicht bei uns zu sehen bekommen, in den 2 Jahren, wo du jetzt bei uns in Zwiesel bist. Ich kann also sehr gut verstehen, dass dich das hier umgehauen hat. Aber die Fotos wirst du dir nachher schon noch ansehen müssen, das ist dir doch klar, oder?« »Selbstverständlich. Ich hätte nur nie damit gerechnet, dass wir einmal ein ermordetes Kind auffinden müssen. Da rechnet man doch in Zwiesel nicht wirklich damit.« Hannes ließ sich auf dem Beifahrersitz nieder und Paul hatte genug damit zu tun, auf dem schmalen Feldweg zu wenden. Nachdem es ihm endlich irgendwann gelungen war, verließen sie diesen schrecklichen Ort und fuhren langsam voll innerer Anspannung zurück ins Kommissariat. Nun hieß es wieder einmal geduldig warten. Hoffentlich hatte Sonja ihnen wenigstens schon bald etwas Handfestes mitzuteilen, was ihnen weiterhelfen könnte. Bis dahin aber war jetzt zunächst einmal die Vermisstenstelle gefragt. Da musste doch inzwischen schon längst etwas hereingeflattert sein. Immerhin ein verschwundenes Kind. Vielmehr verwunderte es ihn, dass ihnen nicht schon lange vor dem Leichenfund ein Kind als vermisst gemeldet worden war, denn das wäre ihm ja ganz sicher sofort auf den Tisch gelegt worden. Schließlich sah alles danach aus, als hätte die Kleine bereits die ganze Nacht lang schon so dagelegen. Deshalb hätte es doch eigentlich am Abend zuvor bereits auf jeden Fall eine Anzeige geben müssen, so klein wie dieses Kind war. Paul wurde es bei dem Gedanken an die armen Eltern jetzt schon ganz anders. Kurze Zeit später. Viktoria Anderlechs Handy meldete ihr leise brummend den Eingang einer SMS. Seufzend zog sie es aus ihrer Jackentasche hervor und schaute auf das Display. Bereits nach den ersten Worten, die sie darauf erblickte, durchzog ihren ganzen Körper eine innere Spannung, die sie augenblicklich wie elektrisiert stehen bleiben ließ. »Hallo Schatz, wir brauchen dich hier ganz schnell. Haben ein totes Kind. Umstände sind mehr als merkwürdig. Hoffe, du kannst alles liegen und stehen lassen. Melde dich doch bitte so bald wie möglich. Paps.« Nachdem sich die junge Frau diese Sprachnachricht mehrmals aufmerksam durchgelesen hatte, machte sie sich ohne weitere Umschweife auf den Weg zu ihrem Chef. Vor wenigen Monaten erst hatte sie endlich ihren Master in Kriminologie, sogar mit Auszeichnung, abgeschlossen. Und die Universität Regensburg hatte sich auch umgehend sehr darum bemüht, sie als wissenschaftliche Assistentin für den Lehrstuhl Kriminologie zu gewinnen. Sie waren sogar so interessiert an ihrer Mitarbeit gewesen, dass sie ihr in ihrem angebotenen Anstellungsvertrag ganz ausdrücklich das Recht zugestanden hatten, bei Bedarf jederzeit am Zwieseler Kommissariat als Fallanalytikerin arbeiten zu dürfen und für die dafür benötigte Zeit, natürlich bei weiterhin erfolgenden Gehaltsbezügen, von ihren Pflichten an der Uni freigestellt zu werden. Viktoria war darüber überglücklich gewesen. Das Kommissariat Zwiesel war einfach zu klein, als dass dort eigens eine Stelle nur für sie hätte geschaffen werden können. Außerdem hätte sie dort auch schlicht nicht genug zu tun bekommen, denn, Gott sei Dank, ereigneten sich in diesem sehr ländlichen Raum ja eher selten Mord und Totschlag. Und so war diese vertragliche Regelung, die sie natürlich sofort angenommen hatte, auch mehr als optimal für sie. Sie hatte damit einen sehr gut bezahlten Job an der Uni, der ihr neben der Möglichkeit zu promovieren noch dazu unglaublich viel Freude und Abwechslung bereitete und konnte dennoch eng mit ihrem Vater zusammenarbeiten, wann immer es die Umstände erforderten, ohne dass dieser dafür jedes Mal langwierig um eine behördliche Genehmigung hätte kämpfen müssen, weil sie eben dank dieser ungewöhnlich großzügigen Vertragskonditionen bei Paul immer unentgeltlich mitarbeiten konnte. Diese Zusammenarbeit mit ihrem Vater war ja von Anfang an immer ihr Bestreben, ihr erträumtes Ziel gewesen, weswegen sie sich auch vor 5 Jahren überhaupt erst zu genau diesem Studium entschlossen hatte. Die Universität wiederum profitierte ihrerseits auch von ihren auf diese Weise gewonnenen Erfahrungen und damit ihrer ständigen Weiterbildung in der Praxis, wie sie es ausdrückten, die sie dann sehr anschaulich und zum Vorteil der Studenten in ihre eigenen Seminare und auch wissenschaftlichen Arbeiten einbringen konnte. Ihr war natürlich durchaus klar, dass dieses gewährte Privileg höchst außergewöhnlich war und zeigte ihr nur, wie begeistert besonders ihr Professor von ihr und ihrer hohen fachlichen Kompetenz war. Und da dieser die durchaus berechtigte Hoffnung hatte, dass sie nicht allzu häufig nach Zwiesel abberufen werden würde, hatte er lieber in diesen sauren Apfel gebissen, als ganz auf sie verzichten zu müssen. Ihr Talent und ihr außergewöhnlicher Arbeitseinsatz machten sie für die Universität zu einem echten Glücksfall. Ihren ganzen Kummer wegen ihres geliebten Pietro, den ihr Vater bei seinem letzten Fall als Mörder entlarvt hatte, hatte sie nämlich in der Folgezeit in Arbeit erstickt. Sie hatte sich mit einer solch ausschließlichen Vehemenz auf ihr Studium gestürzt, dass Paul mehr als einmal sorgenvoll die Stirn gerunzelt hatte. Von ihren Bekannten und Studienfreunden hatte sie sich in den letzten 2 Jahren fast vollständig zurückgezogen und hatte nur noch für ihr Studium gelebt.